Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Evangelium, die Grundlage und die Triebfeder unseres Lebens in der Gemeinde. Die Grundlage und die Triebfeder unseres Lebens in der Gemeinde. Das soll das Thema der heutigen Predigt sein. Und ich möchte dazu einen Text lesen aus dem Philipperbrief, dem zweiten Kapitel, die Verse 1 bis 11. Philipper 2, die Verse 1 bis 11. Wenn es irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist der Text, den wir uns heute Morgen ansehen wollen. Der menschliche Körper, normalerweise besitzt er 5 bis 6 Liter Blut. Und das Blut haben wir nötig für die Sauerstoffversorgung unserer Organe. Das Herz pumpt das Blut durch unseren Körper und wenn wir zum Beispiel Sport treiben, pumpt das Herz 30 oder mehr Liter pro Minute durch unseren Körper. Wir brauchen das Blut, weil es eben den Sauerstoff transportiert. Wir haben keine andere Möglichkeit in unserem Körper. Unsere Organe haben keine andere Möglichkeit, um mit Sauerstoff versorgt zu werden. Und leiden wir an Blutverlust oder erleiden wir Blutverlust immer mehr, dann gehen irgendwann unsere Organe zugrunde. Als ich dieses Bild mir so vor Augen geführt habe, wie unser Körper funktioniert, habe ich gemerkt, dass es hier erstaunliche Parallelen zu dem Evangelium gibt, die wir als Christen leider oft vergessen. Ich habe mich gefragt, als ich in der Vorbereitung der Predigt war, wie wichtig ist das Evangelium für mein alltägliches Leben als Christ eigentlich? Ich meine, für mich als Christen, der ich schon seit vielen Jahren Christ bin, gibt es einen bestimmten Zeitpunkt, in dem die Relevanz des Evangeliums abnimmt? Wir haben manchmal die Vorstellung vom Evangelium als Starthilfe für das Leben als Christ. Und die Folge davon ist, dass das Evangelium schon nach einiger Zeit mich nicht mehr begeistert, mich nicht mehr ergreift. Es ist eher etwas für schwache Christen, oder? Für neue Christen. Aber was ist, wenn in unserem Leben oft deshalb echte Freude fehlt, weil wir uns vom Evangelium entfernt haben? Was, wenn unser Leben als Christ oft mehr Krampf als Kampf ist, weil wir die Grundlage unserer Kraft verlassen haben? Was, wenn in unserem alltäglichen Leben, in unseren Gemeinden echter Friede fehlt, weil der Ort für uns immer mehr in den Hintergrund geraten ist, wo Gott in seinem Sohn Frieden gemacht hat? Was, wenn in unseren Gemeinden Liebe und Barmherzigkeit und Zuneigung fehlt, weil wir die Botschaft von der unglaublichen Liebe Gottes unbewusst vergessen und verdrängt haben? Was, wenn unser Leben nach außen hin noch christlich aussieht, wir aber in Wirklichkeit nicht mehr aus der Gnade Gottes leben, sondern nur noch aus eigener Kraft? Ich glaube, was Paulus uns in diesem Text sagen will, zusammengefasst, ist, wir können ein Leben, das Gott ehren soll, in der Gemeinde, nicht getrennt vom Evangelium führen. Wir können es nicht. Ein Leben, das würdig des Evangeliums ist, braucht das Evangelium jeden Tag, in jedem Moment. Und wir brauchen das Evangelium in der Gnade, wenn wir Einheit, wenn wir Liebe, wenn wir Demut und Zusammenhalt erleben wollen. Ich möchte, bevor wir einsteigen in den Text, kurz etwas zu dem Kontext sagen. Ich glaube nämlich, dass die Verse, die wir uns jetzt ansehen werden, eine Fortführung von dem sind, was Paulus vorher sagt. Schon vorher in Kapitel 1, Vers 27 ruft er seine Leser zu einem ganz bestimmten Lebensstil auf. Er sagt zu ihnen in Vers 27 in Kapitel 1, wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus. Er hatte sie also dazu aufgefordert, ein Leben zu führen, das dem Evangelium Ehre macht. Ein Leben, das des Evangeliums würdig ist. Man könnte auch sagen, ein Leben, das zum Evangelium passt. Wandelt würdig des Evangeliums. Das ist die Hauptaufforderung. Und das, was Paulus jetzt zu Beginn von Kapitel 2 sagt, gehört zu diesem Aufruf immer noch. Der Unterschied ist jetzt folgender. Am Ende von Kapitel 1 geht es Paulus darum, dass er der Gemeinde deutlich machen soll, will, wie sie außerhalb der Gemeinde gegenüber der Welt leben sollen. Jetzt bezieht er sich auf das Innenleben der Gemeinde. Aber es geht immer noch darum, was es heißt, würdig des Evangeliums zu leben. Nach außen hin, Kapitel 1, Vers 27 bis zum Ende, und jetzt nach innen hin, Kapitel 2, Vers 1 bis 11. Ich möchte auch noch voranstellen, dass ich davon überzeugt bin, dass Paulus nicht ohne Grund jetzt auf das Gemeindeleben zu sprechen kommt. Es ist wirklich traurig und man erlebt es immer wieder, gerade leider auch unter jungen Christen, wie die Beliebigkeit und die Unverbindlichkeit auf uns Christen abfärbt, die wir in der Welt sehen. Wir meinen, wir könnten unser Christsein ganz gut ohne eine Gemeinde leben. Ich glaube, dass so eine Einstellung aber völlig dem entgegensteht, was wir bei Paulus und insgesamt in der ganzen Heiligen Schrift sehen. Von Paulus lernen wir, ein Christ, der würdig des Evangeliums leben will, gehört in eine Gemeinde mit echten Menschen und mit echten Problemen, wo er seine Liebe wirklich ausleben kann. Und wo wir selbst Liebe erfahren können. Und wenn wir uns jetzt dem Text zuwenden, werden wir sehen, was Paulus darunter versteht, wie wir innerhalb der Gemeinde würdig des Evangeliums leben können. Und dazu gehören für ihn drei Dinge. Er weist uns erstens auf eine ganz bestimmte Handlungsweise hin, wie wir als Christen handeln sollen. Dann zeigt er uns auf, was für eine Haltung wir haben sollen als Christen. Und als letztes zeigt er uns auf, was die Grundlage für diese Handlungsweise und für diese Haltung ist, für diesen neuen Charakter, den wir haben sollen. Und das erste ist unser Handeln. Darauf geht er als erstes ein. Also Paulus wird praktisch, gleich am Anfang. Unser Handeln soll würdig des Evangeliums sein. Und er sagt hier, ist es euch wichtig, einander zu ermahnen, in Vers 1? Ist es euch wichtig, euch gegenseitig zu trösten? Ist es euch wichtig, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen? Ja, Ermahnung, Trost, Gemeinschaft, Mitgefühl und Erbarmen. Das sind die Dinge, die eine Gemeinde auszeichnen sollten. Was sind die, wenn wir einmal darüber nachdenken, was sind die größten Gefahren, die einer Gemeinde oder eine der größten Gefahren, die einer Gemeinde begegnen können? Ich denke, es sind vor allen Dingen zwei Dinge. Kälte und Gleichgültigkeit gegenüber Gottes Wort und Kälte und Gleichgültigkeit gegen meinen Bruder und gegen meine Schwester. Kälte und Gleichgültigkeit gegenüber Gottes Wort und seine Wahrheit und Kälte und Gleichgültigkeit untereinander und gegeneinander. Und es ist gerade letztere Gefahr, mit der sich Paulus hier beschäftigt. Kälte, Streit und Gleichgültigkeit bedrohen die Einheit der Gemeinde und sie stehen dem entgegen, was Gott von uns fordert. Und Paulus lag sehr viel an der Einheit in den Gemeinden. Keine Einheit auf Kosten der Wahrheit. Paulus kannte so etwas nicht. Sondern eine Einheit in Liebe auf Grundlage der Wahrheit. Auf Grundlage der Wahrheit. Und wenn er merkte, dass diese Einheit bedroht war, ermahnte er die Gemeinde immer und immer wieder, gegen Uneinigkeit und Streit vorzugehen. Denn wenn eine Gemeinde in Einheit zusammensteht, wandelt sie würdig des Evangeliums. Und wir werden nachher sehen, warum Paulus so denkt. Ich möchte kurz auf diese drei Sachen eingehen, die er hier nennt. Ermahnung, Trost und herzliches Mitgefühl. Er sagt hier, wir sollen einander in Christus ermahnen. Das heißt, wir sollen uns gegenseitig aufhelfen, ermutigen und auf dem richtigen Weg zu gehen und den Willen Gottes zu tun. In unserer Zeit hat Ermahnen ja immer diesen negativen Unterton, weil wir darunter diese selbstgerechte Ermahnungsweise verstehen. Diese selbstgerechte Kritik, eiskalt ins Gesicht. Aber das ist nicht, wovon Paulus hier spricht. Und das ist auch nicht Ermahnung im Sinne der Schrift. Ermahnung geschieht in Liebe und ist das Beste, was mir geschehen kann, wenn ich mich auf dem falschen Weg befinde. Wenn Ermahnung wirklich in Liebe geschieht, dann ist sie ein echtes Zeichen dafür, dass in einer Gemeinde echte Liebe gelebt wird. Und deshalb sollen wir auch einander ermahnen und ermutigen. Dann sagt Paulus weiter, dass wir uns trösten sollen, weil wir von Gott immer wieder getröstet werden durch sein Wort. In 2. Korinther 1, Vers 4, dort sagt der Apostel Paulus zu den Korinthern, in allen unseren Nöten kommt Gott uns mit Trost und Ermutigung zur Hilfe. Und deshalb können wir auch anderen Mut machen, weil wir von Gott selbst getröstet wurden. Trösten, Geschwister, trösten bedeutet nicht unbedingt, dass ich immer Lösungen parat habe. Aber es bedeutet zum einen, dass ich mir Zeit nehme, die Klagen des anderen anzuhören, um ihn dann wieder Mut zu machen, indem ich ihn auf den weise, der unser größter Trost ist, Jesus Christus. Und dann sagt Paulus noch etwas. Er sagt, wir sollen herzliches Mitgefühl haben. Das ist ein Begriff, den er im Philipperbrief immer wieder gebraucht. Herzliches Mitgefühl. Und dieses herzliche Mitgefühl ist nicht ein oberflächliches Bemitleiden nach dem Motto, ach komm, halb so wild, es wird schon wieder. Paulus gebraucht hier ein Wort, das für das tiefste Mitgefühl überhaupt steht. Es bedeutet, dass ich mich aufs Äußerste mit dem Leid, der Trauer und den Problemen des anderen identifiziere. Dass ich seine Tränen zu meinen eigenen mache. Dass ich seine Trauer zu meiner mache. Und auch seine Freude zu meiner Freude. Es bedeutet, dass es mir eben nicht egal ist, wie es meinem Bruder oder meiner Schwester geht, sondern dass es mir selbst wehtut, wenn jemand aus meiner Gemeinde leidet. Denn wenn ein Teil des Körpers leidet, leidet der ganze Leib mit. Und ich habe mich gefragt, worin zeigt sich eigentlich herzliches Mitgefühl ganz besonders? Ich glaube, im Gebet. Das klingt wahrscheinlich überhaupt nicht überraschend, aber ich glaube, Gebet ist das größte Zeichen überhaupt, dass wir herzliches Mitgefühl füreinander zeigen. Spurgeon hat einmal gesagt, Gott bewahre uns davor, dass wir gegen Gott sündigen, dadurch, dass wir aufhören, für unseren Bruder zu beten. Und weiter schreibt er, wie kann ein Mensch behaupten, dass er seinen Bruder liebt, wenn er niemals für ihn zu Gott schreit? Ich glaube, das Gebet ist der größte Ausdruck dieses herzlichen Mitgefühls. Wenn wir diese Dinge tun, so ist sich Paulus sicher, dann leben wir in der Gemeinde würdig des Evangeliums. Dann wird Gott wirklich geehrt durch unser Gemeindeleben. Und wir werden später verstehen, warum so ein Handeln würdig des Evangeliums ist. Also das ist die Handlungsweise. Und dann geht er weiter, zweitens, er geht auf unsere Gesinnung ein, auf unsere Haltung. Auch sie soll würdig des Evangeliums sein. Und deshalb fährt er hier fort und sagt ab Vers 2, also wenn das schon alles bei euch vorhanden ist, diese ganzen Dinge, So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes seid. Tut nichts aus Eigennutz oder aus Ruhmsucht, sondern achtet in Demut einer den anderen höher als sich selbst. Denn jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das des anderen. Also erst einmal ermutigt, ermahnt einander, tröstet euch gegenseitig. Und jetzt fordert er sie dazu auf, eine grundlegend andere Haltung einzunehmen. Es geht darum, einen Charakter an den Tag zu legen, eine Haltung, durch den das Evangelium nicht in Unehre gezogen wird. Eine Haltung, eine Gesinnung, die komplett verschieden sind zu dem, was wir in der Welt sehen. Und Ergebnis dieses Charakters, dieser Haltung, ist, dass wir nichts aus Eigennutz tun, aus Ruhmsucht. Den anderen höher achten als uns selbst und immer auch das Wohl des anderen suchen, und zwar vor unserem eigenen. Man könnte also diese Haltung wie folgt zusammenfassen: Achte den anderen und sein Wohl höher als dein Wohl und dich selbst. Diese Haltung ist diese, die sich für Menschen, die in Jesus verbunden sind, gehört. Das ist Vers 5, der etwas schwer zu übersetzen ist, aber im Übertragenen klingt er ungefähr so: Seid so untereinander gesinnt, wie es sich für Menschen, die in Jesus verbunden sind, gehört. Seid so untereinander gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Jesus, in Christus entspricht. Es gibt also eine Haltung, die der Gemeinschaft, die wir in Jesus haben, entspricht. Es gibt eine Gesinnung, die zum Evangelium passt. Und die entgegengesetzte Haltung ist die, von der Paulus in Kapitel 3, Vers 19 spricht. Dort beschreibt er Menschen, die auf das Irdische sinnen, auf das Irdische gerichtet sind. Und Paulus bezeichnet solche Menschen als Feinde des Kreuzes. Sie tun nach außen hin so, als seien sie Christen, aber in Wirklichkeit leben sie nach einer weltlichen Gesinnung und sind nicht Freunde Gottes, sondern Feinde des Kreuzes. Und am Ende des Briefes ermahnt Paulus auch diese zwei Frauen, diese Gesinnung in sich und untereinander zu haben, von der er hier spricht. Sie sind Kinder Gottes und damit sollen sie eine ganz bestimmte Haltung einnehmen. Und es könnte sein, dass vielleicht dieser Streit zwischen diesen beiden Frauen dazu geführt hat, dass Spaltungen entstanden sind und Paulus sah sich genötigt zu reagieren. Ist uns wirklich bewusst, Geschwister, dass unser Leben als Christen untereinander Bekenntnischarakter hat? Dass wir damit Zeugen sind, dass wir Christus gehören? Als Kinder Gottes sollen wir einander lieben, damit die Welt erkennt, dass wir zu Christus gehören. Und da müssen wir uns selber fragen, achte ich das Wohl meines Bruders, meiner Schwester höher als mein eigenes? In einer Welt, wo es scheinbar nur darum geht, sein Recht und seinen Vorteil durchzuboxen. Am Ende am besten dazustehen. Darum geht es heute doch. Sind wir nicht manchmal auch in der Gemeinde dahingehend versucht, Dinge aus Eigennutz zu tun, um vielleicht den Applaus zu erhaschen der anderen? Hegen wir nicht manchmal Neid in unserem Herzen gegenüber anderen, weil der oder diejenige ein höheres Amt in der Gemeinde bekleidet? Aus welchem Grund strebe ich nach einem bestimmten Amt? Um Gott und anderen zu dienen oder um Ehre zu bekommen? Das sind alles Fragen, die wir uns stellen müssen, wenn wir diesen Text lesen. Und ich habe mich dann gefragt, warum passt eigentlich so eine Haltung nicht zu uns Christen? Eine Haltung, die genau anders ist als die, was Paulus hier beschreibt. Und Paulus gibt in den nächsten Versen, in Versen 6 bis 11, die Begründung dafür. Er formuliert es nicht als Begründung, aber ich glaube, dass er aus diesem Grund hier mit dem Evangelium ankommt. Und damit kommen wir jetzt zum Hauptpunkt meiner Predigt und dem Gedanken, den ich heute Morgen unbedingt Ihnen allen, euch allen ans Herz legen will. Denn wenn wir jetzt nichts mehr hinzufügen würden, wäre das eine sehr moralistische Predigt. Tu das und das nicht. Sei so und so nicht. Streng dich an, damit du so wirst, wie Gott dich haben will. So ein Christsein kann sehr frustrierend sein. Woher soll ich die Kraft nehmen, um so zu leben? Woher soll ich die Kraft nehmen, um so zu lieben? Woher soll man die Kraft nehmen, um gegen Eigensucht, gegen Hass, gegen das Misstrauen anzukämpfen? Vielleicht gibt es solche starken Christen, die das können, die das irgendwie schaffen. Aber irgendwann kommen auch sie an ihre Grenzen. Und dann wird es frustrierend, weil man es nicht schafft. Und ich glaube, dass Paulus gerade aus diesem Grund an dieser Stelle das Evangelium vor uns ausbreitet. Er malt uns Christus vor Augen. Denn um ein Leben zu führen, das des Evangeliums würdig ist, müssen wir uns immer und immer wieder das Evangelium selbst vor Augen halten, es uns selbst predigen. Und ich glaube, was Paulus uns sagen will, ist, entweder das Evangelium ist die Grundlage unseres Lebens in der Gemeinde oder gar nichts. Entweder das Evangelium ist die Grundlage unseres Lebens als Christ in der Welt und in der Gemeinde, oder wir führen ein Leben, das nicht würdig des Evangeliums ist. Und deshalb will ich zum dritten Punkt kommen, das Evangelium selbst. Der dritte Punkt bespricht das Evangelium selbst, die Grundlage dieser Veränderung. Und dann steigt Paulus nämlich ab Vers 6 in diesen berühmten Hymnus ein, in dieses Lied, was wir wahrscheinlich schon alle gelesen oder gehört haben. Aber ich möchte es trotzdem noch einmal lesen, ab Vers 6. Der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und der irdischen und der unterirdischen Welt. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Christus ist Gottes Sohn. Er war von Ewigkeit her beim Vater. Er ist das ewige Wort, durch das alles, was wir sehen und auch wir selbst gemacht wurden. Nichts auf dieser Erde ist nicht durch ihn gemacht und alles, was gemacht ist, besteht nur wegen ihm. Er war in der Herrlichkeit beim Vater in vollkommener Harmonie und Liebe. Er war selbst und ist selbst vollkommen Gott mit dem Vater und dem Heiligen Geist auf einer Stufe. Und er hat das Recht auf alle Anbetung. Und der Vater hat alle Macht in seine Hände gegeben. Und aus dieser Höhe stieg Jesus herab. Das Wort wurde Fleisch, lesen wir in Johannes 1, und wohnte unter uns. Er wurde vollkommen Mensch. Er, dem alles gehörte, hatte keinen Raum. Er, dem alles gehörte, verspürte Hunger und Durst. Er, der sein Volk in der Wüste versorgt hatte mit Essen, verspürte Hunger und Durst. Er, der niemals aufhört zu wirken, verspürte Müdigkeit. Er, der jede Wunde in einem Augenblick heilen kann, verspürte Schmerzen. Er wurde versucht, genau wie wir, aber ohne Sünde. Er, der ewig ist, nahm Endlichkeit an. Und Jesus wurde nicht nur Mensch, nein, er erniedrigte sich noch mehr und wurde wie ein Sklave. Er machte sich selbst zu nichts, sodass Jesaja schreiben konnte: Wir sahen ihn, aber da war nichts, woran wir Gefallen hätten finden können. Er, der die Schönheit selbst ist, wurde zu nichts. Und er war so gering, schreibt Jesaja, dass man das Gesicht vor ihm verbarg. Und er erniedrigte sich noch mehr und ging ans Kreuz. Er nahm die Strafe auf sich, die für die schlimmsten und verabscheuungswürdigsten Verbrecher überhaupt bestimmt war. Er wurde selbst zur Sünde. Und er, der jeden Segen gibt und von dem jeder Segen kommt, wurde zum Fluch für uns. Denn verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und er erniedrigte sich noch mehr und ging in den Tod. Er, der ewige Sohn Gottes, der Herr über Tod und Leben, ging in den Tod. Was für eine Erniedrigung. Den Baum, an dem er hing, er hat ihn selbst gemacht. Die Spötter, die ihn verspotteten am Kreuz, sie könnten nicht mal reden, wenn er es ihnen nicht erlaubte. Er hat alle Macht. Er hätte seine Engel rufen können, um alle seine Feinde am Kreuz zu vernichten. Das sagt er selbst. Aber er tat es nicht. Er hielt nicht fest an seiner Herrlichkeit, sondern kam in unser Elend hinab, um unsere Sünde auf sich zu nehmen, um für uns zu leiden und zu sterben. Niemals hat es so eine Erniedrigung gegeben. Und niemals wird es je wieder so eine Erniedrigung geben. Niemals hat es so eine Demut gegeben, niemals so eine Selbstlosigkeit, niemals hat ein Mensch sich so sehr um das Wohl anderer Menschen gesorgt, um das Wohl von Menschen, die seine Feinde waren und ihn verachteten. Niemals zuvor hat es so ein Mitgefühl gegeben, dass einer in dieser tiefsten Stunde am Kreuz für seine Peiniger betet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich glaube, so hat Calvin geschrieben, ich glaube, Gott hat diesen Text aufschreiben lassen, damit wir bei diesem Bild der Erniedrigung Jesu nichts anderes sehen, fühlen und erkennen als die unglaubliche und unvermischte Liebe Gottes uns gegenüber. Die unglaubliche und unvermischte Liebe Gottes uns gegenüber sollen wir sehen, fühlen und erkennen, wenn wir diesen Text lesen. Aber die Erniedrigung war nicht das letzte Wort. Paulus schreibt, dass Gott ihn deshalb, also wegen seiner Erniedrigung, so unvergleichlich hoch erhöht hat. Auf die Erniedrigung folgte also die unvergleichliche Erhöhung. Was hat Paulus also gemacht, indem er das hier aufschreibt, diesen Hymnus? Er hat uns das Evangelium vor Augen gemalt. Denn die Erniedrigung Jesu diente unserer Erlösung. Und Jesus dachte nicht an sein eigenes Wohl, sondern an unser Wohl, und zwar an unser ewiges Wohl. Und dafür hielt er nicht fest an seiner Herrlichkeit. Dafür hielt er nicht fest an seiner Macht. Und dafür erniedrigte er sich bis in den Tod. Das Evangelium ist nicht die Starthilfe am Anfang unseres Christseins. Es ist die Triebfeder für unser ganzes Leben. Das Evangelium kann unser Leben nicht unberührt lassen, und nicht möchte uns deutlich machen, wie Paulus das hier meint. Vielleicht kennen wir die Stelle aus 2. Korinther 8, wo Paulus die Gemeinde in Korinth dazu aufruft, für die Gemeinde in Jerusalem zu spenden. Und da macht er nichts anderes als in unserem Text. Er schreibt dort in 2. Korinther 8, Vers 9, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, als er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Genauso in Römer 15, Vers 7. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Die Lesungsstelle, die wir heute gehört haben. Wir sollen uns lieben, wie Christus uns geliebt hat. Übrigens, etwas sehr Ähnliches sehen wir auch im Alten Testament. Ist uns schon mal aufgefallen, was Gott eigentlich meistens, bevor er anfängt, seinem Volk ein Gebot zu geben, sagt: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus befreit hat. Oder an einer anderen Stelle: Erinnere dich daran, dass du ein Knecht gewesen bist in Ägypten und ich dich mit starkem Arm herausgeführt habe. Man könnte sagen, er erinnert sie an das Evangelium, an sein Rettungshandeln. Und dann fordert er sie auf, so zu handeln, wie er es will. Und Jesus macht nichts anderes in Johannes 13, wenn er sagt: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Wie ich euch geliebt habe, ist die Kurzform des Evangeliums. Jesus hat seinen Jüngern nicht immer und immer wieder gesagt, dass er sie liebt. Das hat er auch, aber er hat mehr getan. Er hat seine Liebe gezeigt. Und zwar in der krassesten Art und Weise, die man sich vorstellen kann. Er erniedrigte sich bis zum Tod für sie und für uns, als wir noch seine Feinde waren. Und Gott liebte uns so sehr, dass er den ganzen Zorn über unsere Sünde auf seinen Sohn fallen ließ. Jesus hat uns gezeigt, dass ihm unser ewiges Wohl wichtiger ist als sein Wohl. Dass ihm unser Leben wichtiger ist als sein Leben. Er ist wirklich gekommen, um zu dienen. Und vielleicht merken wir jetzt an dieser Stelle, dass die ersten vier Verse, diese Aufrufe von Paulus, einen anderen Unterton bekommen. Paulus hat sich diese Dinge, die er am Anfang sagt, von Kapitel 2, nicht einfach so ausgesucht. Er hat sich nicht einfach ausgedacht, was irgendwie zu einem Christen passt. Sondern Paulus weiß genau, dass diese Gesinnung, die in der Gemeinde vorherrschen soll, auch bei Jesus war. Jesus hatte diese Gesinnung. Paulus weiß, dass Christen so handeln sollen, weil ihr Erlöser so gehandelt hat. Wenn Gott uns dazu auffordert, einander zu lieben, aufeinander Acht zu geben, den anderen höher zu achten als sich selbst, dann tut er das, indem er immer wieder auf das Evangelium hinweist. Wenn du Veränderungen in deiner Gemeinde, in deiner Familie, in deiner Ehe, in deinem eigenen Leben sehen willst, dann predige dir selbst das Evangelium. Wir können das Verhältnis unter Geschwistern nicht durch Gesetze und Vorgaben regeln und auch nicht durch einberufene Workshops. Wir müssen uns Jesus als gekreuzigt für unsere Sünde immer und immer wieder vor unsere Augen stellen. Wir müssen uns vor Augen halten, welche Erniedrigung er für uns auf sich genommen hat zu unserer Erlösung. Wenn du also Probleme hast, einen Bruder in der Gemeinde zu lieben, dann halte dir das Kreuz vor Augen. Halte dir das vor Augen, was Gott in Jesus für dich getan hat. Predige dir selbst das Evangelium, wenn du merkst, dass du Abneigung gegenüber einer Schwester, einem Bruder empfindest. Halte dir vor Augen, wie nah Gott in Jesus uns gekommen ist, wenn du deine Geschwister lieber auf Abstand halten willst. Vielleicht denkst du, ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen Leuten in meiner Gemeinde wirklich trauen kann. Weißt du, Gott hatte allen Grund, uns zu misstrauen. Er kennt unser Herz durch und durch. Und er sandte seinen Sohn. Weil er mich in unglaublicher Weise geliebt hat, kann und soll ich lieben. Und nur deshalb kann ich lieben. Weil er mir in unglaublicher Art und Weise geholfen hat, soll ich anderen helfen und kann ich anderen helfen. Im Christsein, versteht mich nicht falsch, im Christsein geht es nicht darum, Gott irgendetwas zurückzuzahlen. Pflicht ist nicht unsere Motivation, sondern tiefste Dankbarkeit gegenüber dem Gott, der uns seinen einzigen Sohn nicht vorenthalten hat. Wenn Paulus davon spricht, dass er alles aufgibt für Jesus, dann nur deswegen, weil er sich Tag für Tag vor Augen gehalten hat, dass er, Jesus Christus, alles für seine Erlösung aufgegeben hat. Und Paulus tut das nicht aus dem Bewusstsein heraus, irgendetwas zurückzahlen zu müssen, das könnte er niemals, sondern aus tiefster Dankbarkeit gegenüber seinem Erlöser. Und deshalb müssen wir uns fragen, Geschwister, lebe ich in meiner Gemeinde so, dass deutlich wird, dass ich Gnade erfahren habe, die ich nicht verdient habe? Lebe ich so, dass deutlich wird, dass ich unendliche Liebe erfahren habe, auf die ich keinen Anspruch hatte? Gott will, dass wir unsere Geschwister lieben. Und er will, dass wir keine Klassifizierungen machen. Es gibt ja diesen Satz, diese Aussage. Es gibt Geschwister in meiner Gemeinde, die ich liebe. Und es gibt Geschwister in einer Gemeinde, die will ich lieben. Und es gibt Geschwister, die liebt Gott. Aber das will Gott gerade nicht. Gott will, dass wir unsere Geschwister lieben. Und das nicht, weil er uns irgendwann und immer wieder sagt, dass er uns liebt, sondern weil er in einer Art und Weise Liebe gezeigt hat, die es niemals gegeben hat und nie wieder geben wird. Gott fordert uns auf, aufeinander Acht zu geben, weil er als unser guter Hirte immer wieder auf uns Acht gibt. Und Gott fordert uns auf, in der Gemeinde alle Eigensucht und Ruhmsucht fahren zu lassen, weil er genau dies in seinem Sohn gezeigt hat. Das Evangelium, Geschwister, kann uns nicht unberührt lassen. Es ist nicht die Starthilfe für unser Leben als Christen. Es ist die einzige Grundlage und Triebfeder, die wir haben, wenn wir ein Leben führen wollen, das würdig des Evangeliums ist. Ich habe mir in der Vorbereitung der Predigt die Frage gestellt und mich damit beschäftigt. Ein Mensch muslimischen Glaubens hat meiner Meinung nach die Wahl, ob er seinen Bruder liebt oder nicht. Denn sein Gott hat niemals Liebe wirklich gezeigt. Als Christen haben wir eigentlich keine Wahl. Unser Gott hat uns seine Liebe auf unglaubliche Art und Weise gezeigt. Sein Sohn hat sich wirklich erniedrigt. Er ist für uns gestorben. Und ohne das Evangelium, so glaube ich, hätten wir eigentlich keinen Grund, einander zu lieben. Ohne das Evangelium haben wir auch keine bleibende Grundlage, uns zu lieben. Wir können vieles unternehmen, um die Einheit und den Zusammenhalt in der Gemeinde zu stärken. Wir können Programme aufbauen, Treffen organisieren und Workshops einrichten. Aber wenn wir wollen, dass in unserer Gemeinde eine neue Handlungsweise und eine neue Gesinnung gelebt wird, die würdig des Evangeliums ist, dann müssen wir das Evangelium predigen. In der Gemeinde, im Gottesdienst, in unseren Familien und uns selbst jeden Tag wieder. Halte dir den gekreuzigten Jesus vor Augen und sieh dann auf deine Geschwister. Und wenn du wirklich Gottes Kind bist, dann verspreche ich dir, dass du eine andere Perspektive haben wirst. Du wirst sie lieben und sie höher schätzen als dich selbst. Aus Dankbarkeit gegenüber deinem Erlöser. Amen.